hallo.
Huiuiuiui, was eine turbulente Zeit.
In der Tat.
Ich bin ein bisschen außer Atem.
Ja,
und
ich auch.
Du hast die ganze Zeit, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, direkt gesagt so, Digga, das wird richtig knapp.
Das wird richtig knapp.
Was wird denn richtig knapp?
Ja, jetzt wird es wieder kompliziert mit der Zeit. Es ist ja heute Montag, wenn ihr uns hört. Wir haben jetzt aber am Freitag aufgenommen. Karfreitag, der heilige Karfreitag. Da darf man also eigentlich gar nicht außer Atem sein. Wir sind aber, again, die Leute langweilen es mittlerweile, nicht in unserer Homebase, sondern jetzt sind wir in Berlin.
Ja.
Warum sind wir in Berlin?
Jetzt ist gerade bei uns Freitag. Wir nehmen gerade auf. Ich bin heute Morgen um 4 Uhr aufgestanden, morgens, in Teneriffa oder auf Teneriffa. Bin dann ins Flugzeug gestiegen und bin straight nach Berlin gefahren. Nicht nach Köln. Du bist auch straight nach Berlin gefahren.
Ja.
Weil wir uns heute Abend, und deswegen sprechen wir darüber in der Zukunft, wir dürfen heute Abend noch auf die Bühne zu Ines Agnoli und Vis-a-vis, a.k.a. Lotti, zu Weird Crimes in die, und jetzt haltet euch fest, Uber Arena.
Ja, sie heißt nicht mehr Mercedes-Benz Arena, ne? Das ist jetzt Uber Arena.
Ja,
Mercedes-Benz. Das ging ruckzuck, ne? Wir waren jetzt ja vorhin da und haben uns das angeguckt und jetzt steht einfach Uber drüber. Das ging innerhalb von einer Nacht gefühlt. Ja,
genau. Ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, zwischen den Zeilen, hat Bushido hier gespielt noch in der Mercedes-Benz Arena und nach seinem Auftritt war der letzte Auftritt in der Mercedes-Benz Arena und dann wurden diese Buchstaben abgehängt und zack, wurde aus Mercedes-Benz Uber.
Ah ja, so schnell geht das.
Ja.
Okay, verstehe.
Und so schnell geht es auch für uns oder geht es noch gleich für uns auf die Bühne.
Ja.
Denn
vor
wir dürfen,
14.000 Leuten, holy fuck.
Ja, Alter. Easy going. Da ist der Puls solide und ganz entspannt bei 280.
Wir danken auf jeden Fall Lotti vor allen Dingen an dieser Stelle, die uns eingeladen hat und uns gefragt hat, ey, hättet ihr Bock, da so ein kleines Rollenspiel auf der Bühne aufzuführen? Ich glaube, das wäre ganz witzig. Freuen uns mega darüber, sind natürlich sofort dabei und werden heute bestimmt eine gute Zeit haben. Wir wissen es ja noch nicht, aber wir sagen jetzt einmal, war mega, oder? David, wie war's?
Also wie hat es angefühlt? Wir können ja über die Probe sprechen, die wir gerade eben hatten.
Ich möchte wissen, wie es gewesen ist auf der Bühne vor 14.000 Leuten, David, wie war's?
Es war unfassbar toll gewesen.
Wahnsinn. Crazy, oder? Dieses Gefühl, also was war das für ein Gefühl, als du rausgegangen bist und die Leute gesehen hast?
Das war schon krall. Also wenn du auf der Bühne stehst
und
ins Publikum blickst und dann erst realisierst, die Halle ist fucking groß,
ja, Mann.
Holy damn,
das
ist schon nicht schlecht.
Es macht was, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Es macht aber so eine kleine zitterige Stimme, wenn man eben vor 14.000 Leuten zum ersten Mal spricht. Ich weiß nicht, du kennst es ja wahrscheinlich, du warst ja früher auch im Gottesdienst Ministrant.
Ja.
Und ich musste auch bei mir im Religionsunterricht oder in der evangelischen Kirche den ein oder anderen Psalm mal sagen. In ein Mikrofon, in unserer Kirche. Hals ja gigantisch. Also auf jeden Fall immer ein bisschen zittrige Stimme, wenn man was sagt. Hallo, Jesus.
Hallo, Jesus. danke für all die Gaben und dass du echt immer nett warst. Und auch danke, dass du das damals den Blinden am Wegesrand, dass du den wieder hast sehen lassen. Das sah echt ziemlich nice. Ich wünsche mir zu Weihnachten eine Playsee. Vielleicht kannst du da was machen, weil letztes Jahr hat es nicht geklappt.
Ja. Hat nicht Jesus auch, gibt es nicht so einen Spruch aus der Bibel, hier, schenkt dem hungrigen Mann einen Fisch and he will be stuffed for the day. Teach him how to fish and he will be stuffed for lifetime.
Wir alle wissen, Jesus
lifetime.
War bilingual sehr krass unterwegs und hat immer Englisch und Deutsch auf jeden Fall vermischt, einfach um international zu sein.
Und war der erste Anglerbrä, Petri Heil an dieser Stelle.
Ja, Mann.
Jesus wusste, wo der Haken hängt.
Einfach der fischige Brä, wie
Zack.
Man sagt. So, David, ich möchte an dieser Stelle direkt intervenieren, denn wir haben es letztes Mal versprochen und ich habe gesagt, ich kümmere mich darum, dass wir dieses Mal nicht ausufern, sondern heute über ein Thema sprechen, das wir jetzt schon ein paar Folgen auf der Uhr haben. Und es ist absurd, dass wir jetzt drüber sprechen, denn wir haben gerade die Folge damit angefangen. Digga, wir sind übel gestresst. Wir befinden uns jetzt gerade zwischen Probe und dem Moment, dass wir gleich vor 14.000 Leuten auf einer Bühne stehen werden. Eigentlich ist es aber gar nicht so unpassend. Vielleicht ist das sogar ein total passender Moment, darüber zu sprechen.
Ja.
Weil das jetzt eigentlich so eine Situation ist, da ist es ja okay, gestresst zu sein, finde ich. Also es ist, glaube ich, es gibt so Momente, was sind so Momente, wo du sagst, da ist es vielleicht auch ganz gut und ratsam, dass man mal einfach nicht gelassen ist?
Ja, das ist, wie du schon richtig gesagt hast, der Moment kurz bevor man auf eine Bühne geht. Ich spreche gerne davon, dass ich sage, ich habe weniger Lampenfieber und Panik vor Leuten zu sprechen, sondern eher den Respekt vor der Bühne. Weil würde man den nicht mehr haben, wäre das irgendwie einfach nebensächlich und fast schon vergänglich, dass man sagt, ach komm, 14.000 Leute, das mache ich im Handumdrehen, das mache ich auf dem Dienstag, gar kein Problem, da habe ich noch nicht mal was für parat, sondern gehe einfach auf die Bühne, die Leute lieben mich. Dann, glaube ich, könnte das auf jeden Fall ein bisschen in die Hose gehen. Deswegen so ein bisschen Lampenfieber, so einen positiven Stress zu haben, finde ich gut. Deswegen die Bühne wäre ein Beispiel. Und ansonsten positiven Stress. Naja, wenn man irgendwas erreichen möchte und seine eigenen Ziele so definiert, dass man weiß, es wird nicht einfach, aber wenn man es schafft, ist es umso besser. Wie zum Beispiel, Stress kann auch sein, ich habe ganz viel gearbeitet in der Woche und weiß, am Wochenende fahre ich in Urlaub mit dem Auto los oder fliege irgendwo hin oder mache irgendwas Schönes. Aber bis dahin muss ich noch 13 Mails abarbeiten. Und dann beginnt so ein Stress von wegen, ey scheiße, ich habe ja eine Deadline, ich freue mich aber sehr drauf. Und dann kommt dieser positive Stress fast schon, dass ich das machen muss, aber auch möchte, um danach eine Belohnung zu bekommen. Und da würde ich sagen, gibt es für mich auf jeden Fall einen positiven Stress.
Jetzt müssen wir natürlich so ein bisschen gucken, dass wir natürlich, wenn wir hier, wir haben hier eine Hörerschaft vor uns, die natürlich auch alltägliche Probleme haben. Das ist natürlich so eine Situation, die wir jetzt haben, dass man jetzt gleich auf eine Bühne geht vor 14.000 Leuten, relativ selten in so einem Everyday-Life. Aber wir haben es halt vor zwei Folgen, glaube ich, haben wir, glaube ich, schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, dass zum Beispiel für uns beide, du warst ja schon durch mit dem 30-Werden, ich bin jetzt kurz davor, dass das für uns aber auch ein Thema war, das stresst und irgendwie gibt es das, so ein Druckgefühl. Und uns hatte jemand eine Memo geschickt und da hören wir vielleicht mal kurz rein, um dieses Thema nochmal eben zu eröffnen und da vielleicht nochmal ein bisschen expliziter darauf einzugehen. Ich spiele das mal ab.
Sehr gerne.
Hallo Dudes, ich bin Sabrina, 55 Jahre alt und habe eine Tochter, die im August 96 geboren ist und somit auch Ende 20. Und als ich den aktuellen Podcast gehört habe, habe ich sofort an mein Kind gedacht, weil die mir seit einiger Zeit auch sagt, sie fühlt sich so alt. Ich habe ihr dann den Zeitstempel geschickt, an der der David das sagt. Und im Nachfolgenden habe ich mal ein Screen Recording davon gemacht. Also sie hat sich das dann sofort angehört und hat mir geschrieben, dass du total recht hättest, David. Somit habt ihr auch einen neuen Follower gefunden oder einen neuen Hörer. Ganz am Schluss habt ihr gesagt, empfehlt uns weiter. Das habe ich damit dann auch erfüllt. Und weil du gesagt hast, das wäre jetzt vielleicht nur so eine singuläre Einzelmeinung, aber mein Kind hat das sofort gefühlt.
Das ist schön, erstmal empfohlen zu werden. Vielen Dank.
Und erstmal Sabrina, wir haben auf jeden Fall den weirden Flex zwischen den Zeilen mitbekommen. Du hast einen Zeitstempel geschickt an deine Tochter und ein Screen Recording gemacht.
Oh, stimmt. Und
du bist, Alter, on fire, Alter, mit Technik.
Ja.
Mein Vater, weiß ich nicht, also Screen Recording, weiß ich nicht.
Ich glaube, dass man, wenn man die Folge teilen möchte bei Spotify, hat man so einen On-Off-Knopf, dass man sagt, an der Stelle möchte ich die Folge teilen. Also wenn ihr euch gefragt habt, wie man das macht, dann Folge teilen unten auf diesen Teilen-Button.
Wink mit dem Zaunpfahl, ne?
Und dann könnt ihr da diesen Knopf andrücken von wegen ab Minute, ab Sekunde, bla bla bla, teilen. Und dann hört die Person, die auf diesen Link dann klickt, die Podcast-Folge ab der Stelle.
Papa, falls du an dieser Stelle nicht weißt, wie es funktioniert, du kannst natürlich aber auch selbstverständlich einfach ein Bild malen vom Screen, von dem, was du siehst. oder einen Brief schreiben, wo du reinschreibst, hey, guck mal hier. War nur ein Witz, Papa, du bist technisch mega versiert. Just kidding.
Hey, dein Mann.
Er ist mein Mann.
Ja, er ist dein Mann.
My man. He's my man.
Dein Vater ist wirklich wahnsinnig technisch
ist er versiert. Tatsächlich,
also ja. Hut ab.
Ja. Ich hole mir das so ein bisschen zurück, weil mein Vater natürlich mich auch immer foppt, dass ich so handwerklich nicht versiert bin. Jetzt bin ich natürlich vielleicht technisch so einen kleinen Schritt weiter als er. Da müssen wir uns so ein bisschen, da muss die Rivalität, die elterliche, kindliche Rivalität, die muss noch aufrechterhalten werden.
Ich glaube, ich würde da einen Unterschied stricken oder ich würde es trennen.
Der klassische Trennstrich.
Ganz genau, man kennt ihn.
Ja.
Es gibt auf der einen Seite handwerkliches Geschick, dass man etwas mit den eigenen Händen plastisch schafft, Holzarbeit zum Beispiel. Und da gibt es aber auch die Kunst, aus digitalen Gütern etwas zu kreieren. Und ich glaube, da bist du wahnsinnig technisch versiert. Das versteht dein Vater einfach nur nicht.
Aber er findet es gut. Er feiert es. Er weiß nicht so richtig, wie man es selber macht, aber er findet es mega cool. Sabrina hat jetzt gesagt, ihre Tochter, die fühlt das total, was wir gesagt haben. Jetzt ist natürlich die Frage, können wir das jetzt hier über einen Haufen werfen und sagen, anscheinend fühlen das alle Leute, die 30 werden, haben dieses Gefühl. So doll können wir es wahrscheinlich nicht sagen. Aber wenn wir so links und rechts uns so ein bisschen umhören in unserem Freundeskreis oder so, teilen, glaube ich, viele Leute diesen krassen Pressure, wenn man 30 wird. Warum ist das denn so?
Ganz klar, irgendwie vielleicht so ein gesellschaftlicher Druck, der auf einem lastet. Wenn man jetzt ganz am Anfang anfängt, ne? Man wird geboren, man ist, bevor man 10 Jahre alt ist, Kind zum Beispiel, geht wahrscheinlich in die Grundschule, kann super viel spielen, man muss sich überhaupt nichts Gedanken machen und kann wirklich absolut sorgenfrei leben, muss nicht ans Finanzamt denken, man muss nicht daran denken, wie man jetzt großartig Geld reinbekommt, weil man Miete zahlen muss. Das sind alles Probleme, die dann erst später kommen. Also sag ich mal, bis man 10 ist, absolut behütet. Im Best Case natürlich.
Mega geil.
Im Best Case.
10 ist super.
Und dann ab 10 beginnt so ein bisschen die nächste Stufe, der ernstere Teil des Lebens, dass man sagt, okay, auf welche weiterführende Schule möchtest du denn? Jetzt bist du nach der Grundschule bereit, um auf die Gesamt, auf die Real, auf das Gymnasium zu gehen, auf welche Schule auch immer. Das ist dann so eine Entscheidung, was einen für die Zukunft prägen soll. Weil dir wird immer wieder gesagt, dass du ja irgendwo rauskommen möchtest. Man soll ja studieren. Das Kind soll ja was lernen.
Ja.
Und dementsprechend wird auch gesellschaftlich schon in diesem frühen Alter eine gewisse Erwartungshaltung in die Wiege gelegt, die man zu erreichen haben soll, bestenfalls, um Teil der Gesellschaft zu werden, um für sich selber zu sorgen und sorgen zu können, vielleicht auch für andere, für Frau, Kind, Familie, Mann, um eben ja, weiter zu lernen, zu reifen im Leben. Und somit durchschreitet man immer wieder mehr dieser Schwellen. Ne? Von der Schule geht es dann ins Studium oder in die Ausbildung. Ich habe auch schon öfter darüber gesprochen, dass mir damals symbolisch dieses dicke Buch in die Hand gedrückt wurde, von wegen, hier sind alle Ausbildungsberufe in ganz Deutschland drin, such dir einen aus. Und dann dachte ich mir, und hier ist jetzt meine Zukunft drin, fuck, das werde ich das restliche Leben machen? Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Spoiler, es gibt tatsächlich ein bisschen mehr als nur das. Aber deswegen sind das lauter Stufen und Schwellenpunkte, die man erreicht, durchschreitet, die einem immer wieder ins Bewusstsein sprechen, um zu sagen, ey, hier entsteht gerade ein Punkt, da wirst du irgendwie geprüft.
Und das hast du jetzt aber nicht mehr, das Gefühl. Oder weil das wäre, sonst könnte ich jetzt ja sagen, okay, aber wenn es so wäre, dann scheint das ja mit 18 oder so genauso gewesen zu sein wie jetzt. Also dann ist ja kein großer Unterschied da. Oder was bedrückt einen dann so an dieser 30? Also was hat dich gestresst an der 30?
Ja, irgendwann verlassen einen, das klingt jetzt negativer, als es ist. Ich will trotzdem sagen, ich bin trotzdem in einem sehr behüteten Umfeld. Das weiß ich sehr zu schätzen. Ich bin sehr privilegiert. Aber irgendwann verlassen einem so ein bisschen die Stützräder, die man vielleicht noch mit 18 eben hatte. Also sei es, ey, ich ziehe eine Wohnung, ich ziehe aus, ich mache eine Ausbildung, ich mache ein Studium, ich bin in einer anderen Stadt, bekomme irgendwie Taschengeld von den Eltern noch, bekomme BAföG, ich muss nicht super viel arbeiten, weil ich zeitgleich noch studieren muss. Mir wird die Bude mitfinanziert und somit hat man noch ganz viele verschiedene finanziellen Hilfen oder Möglichkeiten, um Stützräder zu nutzen, die einem im Leben bereitstehen. Soll nicht heißen, dass mit 30 auf einmal alles aufhört. Aber stetig suggeriert so ein bisschen die Gesellschaft, oh, nächstes Jahr, ne? Bei dir nächstes Jahr? Bei dir im Mai ist es soweit, wo man sich denkt, muss dann aber irgendwas passieren? Muss irgendein Schalter in mir umgeschaltet sein? Muss ich mich irgendwie derartig fühlen, dass ich bereit bin für die nächste Welle, für die nächste Aufgabe? Und dieses Gefühl, glaube ich, hat bei mir auf jeden Fall für Stress, für Angst, für Sorge hat das ausgelöst, weil ich mir gedacht habe, irgendwie, ich fühle es aber noch nicht. Ich bin wahnsinnig kindisch im Kopf und jung geblieben, hoffe ich zumindest. Auch wenn ich mit der Klugscheißer hoch 10 bin, habe aber dann ganz große Angst und dollen Respekt vor der 30 gehabt und war dann einmal, Entschuldigung, wenn ich das ganz kurz noch sage,
bitte,
war dann einmal bei meiner Friseurin, die auch vor ein paar Jahren 30 wurde. Und die hat dann zu mir gesagt, da hat es einen Schalter auf einmal umgelegt, wo ich mir gedacht habe, du hast absolut recht. Vielleicht ist das der Punkt gewesen, den ich so lange versucht habe zu finden. Denn meine Friseurin meinte zu mir, David, ich bin vor ein paar Jahren 30 geworden. Es hat sich nichts verändert. Deswegen, ja, den Stress kann man fühlen. Das ist überhaupt nicht schlimm, diesen Stress auch selber zu fühlen. Aber was ihr bewusst wurde, ist, dass Zeit vergänglich ist. Dass man merkt, ich hatte in den 20er, also ab 18 bis Ende 20 zum Beispiel, in diesen 10 Jahren, hatte ich auch noch wahnsinnig viel Narrenfreiheit. Ich konnte mich austoben. Ich hatte so viel Energie im Körper. Ich konnte Nächte durchtanzen. Ich konnte eine Klausur schreiben und habe dafür 3 Stunden vorher gelernt. Ich konnte auf einmal durch die Gegend springen und alles erreichen. Und der Körper fängt auf einmal an, Signale zu senden, um zu sagen, weiß ich nicht, ob du noch so im Saft stehst. Und dann mit diesem gesellschaftlichen Druck, wo bist du bei 30? Dieses Forbes 30 under 30 zum Beispiel, ist ja ein wahnsinniger Druck zu leisten, etwas zu sein, bevor du 30 bist. Und wenn du das nicht fühlst oder in deiner Insta-Bio Unternehmer reinschreiben kannst, dann bist du vielleicht noch nichts. Und das ist ein stressiger Druck.
Und was ist jetzt, weil ich weiß, dass dich das gestresst hat, bevor du 30 geworden bist, da warst du so ein bisschen frustriert darüber, that it's going to happen.
Ja.
Jetzt bist du ja 30.
Ja.
Hat sich was geändert?
Nee.
Ja, das ist ja das Witzige. Ich habe das Gefühl, dass also mit jetzt möchte ich nicht wieder das Superlativ benutzen, nicht alle, aber die meisten Leute, die, mit denen man spricht, wenn sie dann 30 sind,
ja,
da ist der Stress dann noch ziemlich schnell wieder weg. Also ich glaube, diese Angst vorm 30 werden, wenn du noch 20 bist, du hast die 2 nach vorne stehen und denkst dir, die behalte ich, Alter, die will ich halten, weil solange noch die 2 vorne steht, kann ich mit den coolen Kids, dann darf ich Jugendsprache benutzen und darf noch Slay sagen und das ist nicht uncool. Da ist der Stress, glaube ich, relativ hoch. Ich habe die 2 jetzt auch noch vor mir, so, das heißt, im Mai ist es dann soweit und dann bin ich auch raus. Und bin so ein bisschen verunsichert, merke ich, weil ich halt ja weiß, dass jetzt eigentlich der Punkt da sein sollte, wo ich massively gestresst werde. Noch geht's, so weil ich mir denke, ich weiß, ich kenne jetzt, glaube ich, genug Leute, die 30 geworden sind und viele Leute, die mir sehr positiv zureden, die 30 sind. Und witzigerweise, vorhin in der Uber-Arena haben wir noch mit der lieben Laura gesprochen. Mhm. Und Laura hat zu uns gesagt so, ey, 30? Ab 30 wird's richtig geil. Mhm. Ich bin so froh, in die 30er gekommen zu sein, weil ab den 30 wird's richtig geil. Da habe ich auch noch so nachgefragt, okay, erklär mal, warum. Weil ich wusste natürlich, dass wir gleich drüber sprechen. Ich dachte mir, okay, das ist interessant. Ja, dann, weil sie meinte, so, man steht irgendwie jetzt erst so richtig fest im Leben. Mhm. Also man hat jetzt irgendwie so einen festen Boden unter den Füßen. Und da habe ich mir gedacht, ja, das passt aber eigentlich auch so ein bisschen so in mein Leben bisher. Weil ich muss sagen, ich fühle mich jetzt gerade noch ziemlich, boah, wie ein ziemlich wirrer Kopf. Mhm. Also ich bin noch ziemlich wirr. Ich bin immer noch sehr viele Sachen ausprobieren. Ich bin so überhaupt nicht gesettelt. Mhm. Also so gar nicht. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, der noch bei mir kommen muss. Mhm. Und ich habe mir die 30 auf jeden Fall, versuche ich mir als einen positiven Punkt zu nehmen, um vielleicht ein paar Sachen einfach für mich selber anzupassen, ohne dass es Dinge sind, die sich automatisch für mich anpassen, worüber ich keine Kontrolle habe. Dass ich vielleicht sage, ey, vielleicht mache ich ja mal was an dem Punkt. Mhm.
Ja, ja. Ich finde diese Aussage von Laura, die ist auf jeden Fall wahr, kann aber auch nur von der Person getroffen werden, die schon 30 ist und selber aus ihrer eigenen Erfahrung sagen kann, hey, da passiert gar nicht so viel. Du machst dir den Stress vielleicht ohne Grund. Aber das ist so ein Generationenkonflikt. Also ich sage jetzt Generationenkonflikt, weil ich sagen möchte, die eine Person ist über 30, die andere Person ist unter 30. Da reden wir jetzt nicht über ein Age Gap von 30 Jahren, dass unsere Eltern sagen, hey, das verstehe ich nicht. Was macht denn die Jugend heutzutage? Aber ich finde, dass der Druck, den wir schon vorher angesprochen haben, dieser gesellschaftliche Erfolgsdruck, dass man eben unter 20 noch irgendwas machen muss, erreichen muss oder gesettelt ist. Also Ziele sind ja sehr individuell zu definieren. Ob man jetzt zum Club 27 gehören möchte, im besten Fall nicht, weil die sind alle gestorben, Spoiler. Aber die waren ja unglaublich erfolgreich in ihren 20er Jahren. Also Kurt Cobain, Amy Winehouse zum Beispiel. Mehr fallen mir auch schon gar nicht ein. Aber die waren alle unglaublich talentiert
und das unglaublich erfolgreich. Geskippt mit dem 30 werden. Die relativ, ja.
Ja. Aber das zeigt auch wieder, dass halt da so ein bisschen auf die Young Generation gedeutet wird, um zu sagen, guck mal da, das sind Überflieger. Aber die Gesellschaft findet Überfliegergeschichten mit Mitte 40 nicht mehr so attraktiv und nicht mehr so cool. Cool ist es doch nur, wenn irgendein hochtalentiertes Kind irgendwo auf der Welt irgendwas Neues gemacht hat, um zu sagen, hier hat ein 13-Jähriger oder eine 7-Jährige irgendeinen Weltrekord gebrochen. Und dann sagt man, krass, das ist der Wahnsinn. Das ist eine richtig junge Generation. Da, aus diesem Kind wird mal was zum Beispiel. Und je mehr Zeit im Leben verstreicht, je weniger Weltrekorde man selber bricht, desto eher kann dieser gesellschaftliche Druck irgendwann mit einem Mindset resultieren, dass man sich selber denkt, bin ich vielleicht gar nicht so gut, wie ich gerne sein würde? Und deswegen muss man sich davon so ein bisschen befreien. Du hast mich vorher gefragt, ob sich jetzt was geändert hat, nachdem ich 30 wurde. Ich habe gesagt, nein, es hat sich nichts geändert. Merke allerdings an mir selber. Zum Beispiel heute wurden wir von Laura gefragt, wie alt seid ihr? Und zu sagen, dass ich 30 wäre...
Weiß ich nicht. Ja, bin mir nicht sicher.
Zu sagen, dass ich 30 wäre, fällt mir oft gar nicht so leicht, um ehrlich zu sein, dass ich selber ein gewisses Schamgefühl verspüre, anderen Leuten zu sagen, das, was du hier siehst, die Form, die vermeintlich beste Form von David Martin ever, weil er natürlich versucht, die beste Form immer zu sein, um dem gesellschaftlichen Erfolg hinterher zu hechten, der ist jetzt auch schon 30. Dass die Leute vielleicht dann sagen, ach krass, doch schon so alt. Bist du auch doch schon 30?
Okay. Gut, wir sind auch vor allen Dingen sind wir auch unterwegs in einem sehr gefühlt jungen Medium und man hat so ein bisschen das Gefühl, fast wenn die 30 vorne steht, darf man das nicht mehr machen. Darf man seine Cap nicht mehr falsch rum aufziehen und so. Darf ich jetzt noch Skateboard fahren? So, das ist so ein bisschen, irgendwie ist das so das Gefühl, aber ich bin der festen Überzeugung, auch wenn ich diese Gefühle selber so ein bisschen verspüre und den Druck spüre, also ein bisschen den Druck, dass jetzt mit 30 sich ganz schnell irgendwelche Sachen ändern müssen, weil du bist nicht mehr 20 so. Niklas, du bist nicht mehr 20, jetzt ist gut so. Du bist 30, Und jetzt kommen diese Dinger, was einem dein Leben lang eingeprügelt wurde. So, ja. Niklas, hast du eigentlich eine Freundin? Wann ist eigentlich mit Kindern kriegen? Willst du eigentlich heiraten? Willst du nicht mal eine Immobilie? Willst du nicht mal in eine Immobilie investieren?
Altersvorsorge. Das großes Thema meiner Eltern, dass sie sagen, zahlst du in eine Rentenkasse ein. Und ich sage jedes Mal, ich weiß nicht, wie das funktioniert.
Ja.
Und meine Eltern sagen, ja, aber das geht doch nicht. Je länger du einzahlst, desto mehr kriegst du am Ende raus. Je früher du anfängst, desto besser ist es. Egal welcher Betrag, du musst damit anfangen. Und ich sage, ich habe keine Ahnung. Und wir haben mit diesem ganzen Projekt schon Geld verdient. Ich glaube, das ist kein Geheimnis. Das möchte ich auch gar nicht verstecken müssen. Aber genau so ist es auch wiederum eine externe Frage, die reinkommt und ein eigener Druck, den man sich selber aufbaut. Was mache ich mit dem Geld? Ja, stimmt. Jetzt muss ich langsam mal irgendwie damit haushalten. Was mache ich im Alter? ETF-Sparplan, Aktien, Krypto, Gold. Kaufe ich mir einen teuren Rennsportwagen und verkaufe den teurer weiter? Fuck, keine Ahnung.
Ja,
und dann ist man 30 und denkt sich, ja, und andere ziehen an einem vorbei, die Jüngeren. Da redest du mit einem 25-Jährigen, der sagt, Digga, mein Wallet, mein Krypto-Wallet, der platzt mir aber dreifach.
Gut, der Blick natürlich nach links und rechts ist aber auch einfach deutlich größer geworden, ne, durch Social Media und weiß nicht was. Sonst hatte man einmal so seine 4 Leute, die man mal gefragt hat, und alle haben in dieselbe Scheiße investiert, alle hatten denselben Fonds und dasselbe Ding irgendwie, oh, ich spare auf dem Sparschwein so und so viel Euro, ja. Ah, du machst 10 Euro mehr, gut, dann mache ich das auch. Und jetzt sieht man halt alles und überall, jeder macht irgendwas und dann ist der Stress halt umso höher. Noch eine Sache, die den Stress natürlich sehr unterscheidet, wir sind natürlich jetzt, und wir sagen es an dieser Stelle, 2 weiße Cis-Männer, aber so ein 30 werden bedeutet natürlich für viele Leute nochmal was anderes. Zum Beispiel, wenn man kein Dude ist, sondern zum Beispiel eine Frau.
Ja.
Und so hat uns zum Beispiel Tamara eine Nachricht geschrieben, und die sagt Folgendes. Hey Jungs, zum Thema 30 und gelassen werden habe ich was zu sagen. Ich bin letztes Jahr 30 geworden und hätte nie gedacht, dass die neue Zahl irgendwas verändert. Natürlich kriegt man als unverheiratete Singlefrau ohne Kinder von allen Seiten reingedrückt, dass die Uhr tickt und man doch endlich mal loslegen sollte. Dass ich selber keine leiblichen Kinder will, interessiert dabei niemanden. Aber eigentlich ist mir egal, was andere von mir erwarten, nur weil ich 30 geworden bin. Ich weiß nicht warum, aber ich bin gelassener und entspannter bei den Themen Lebensziele und Zukunft geworden. Ich habe die ersten 30 Jahre meines Lebens damit verbracht, allen anderen gerecht zu werden und kann nach 2 Jahren Psychotherapie sagen, fuck it, ich bin für mich auf dieser Welt und gestalte meine nächsten 30 Jahre, wie ich es will. Dieser Gedankenumschwung kam zum 30. Geburtstag und ich bin unendlich dankbar dafür. Wir haben uns alle nicht ausgesucht, geboren zu werden, aber können uns verdammt nochmal aussuchen, wie wir hier leben. Vielen Dank für euren Content, euren Humor und eure Existenz. Liebe Grüße, Tamara. Tamara, erstmal vielen lieben Dank für die Nachricht, vielen lieben Dank für die lieben Worte, aber vielen lieben Dank für die weisen Worte.
Ja,
ich glaube tatsächlich, dass dieses Thema erstmal natürlich wir können das nur aus unserer Sicht natürlich schildern, dieses Thema. Deshalb vergebt uns natürlich, wenn wir ein paar Sachen vielleicht einfach nicht durch die Brille sehen können von einem anderen Geschlecht. Ich meine, für Frauen ist da nochmal ein viel höherer Druck, zum Beispiel beim Thema, was Frauen natürlich reingedrückt kriegen, Kinder kriegen. Mhm. Die biologische Uhr und so. Da tickt vor allen Dingen auch nochmal eine ganz andere Uhr mit, die umso mehr Druck macht. Deshalb möchte ich mir gar nicht rausnehmen, darüber zu urteilen. Aber ich finde es auf jeden Fall interessant, dass Tamara auch gesagt hat, so ey, am Ende des Tages, ne, man kann sich nicht aussuchen, geboren zu werden, aber wenn man dann da ist, dann hast du schon alles relativ selber in der Hand. Und egal, ob du 20 bist oder 25 oder 45 oder halt du bist 30, eigentlich ändert sich nichts. Also eigentlich ändert sich nichts. Du hast genauso wie an diesen Stellen die Macht zu sagen, guck mal, das möchte ich nicht. Und du wirst immer Leute haben, die dir in den Ohren hängen und sagen, das solltest du tun. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall einer der größten Punkte, dass wir natürlich immer, und das merke ich auch an mir selber, und sehr darauf angewiesen fühlen, was andere von uns denken. Das hat schon in der Schule angefangen. Gott verdammt nochmal, hat mich interessiert, was andere Leute über mich denken in der Schule, wirklich. Also wer was anderes sagt, das möchte ich gesehen haben, Alter. In die Schule ist das war das Allerschlimmste, wie man allem nachgehechtet ist und so.
Ja.
Und heute ist das eigentlich nicht großartig anders. Also genauso wie man sich anzieht, mit was man sich identifiziert. Man hat überall seine Vorbilder. Und dann sind es natürlich auch die Eltern, die einem dann irgendwann in den Ohren hängen und sagen, ich habe mit meinem Vater auch schon einige Diskussionen darüber gehabt. Und er meint es nur gut, er macht sich Sorgen. Also er macht sich Sorgen, weil er sagt, Niklas, wie sieht's aus? Müsste nicht langsam mal dies, müsste nicht langsam mal das? Und ich, der auf der anderen Seite steht, der sagt, ich weiß, ich sehe es selber, ich werde 30. Ja, I see, I get it. Bitte mach mir keinen Druck. Mhm. Es ist alles okay, mir geht's gut. Mhm. Ich möchte das selber rausfinden, was ich gerade möchte und was nicht. Und ich bin, wie gesagt, sehr froh, genauso wie du es gesagt hast, ich komme aus einem sehr behüteten Elternhaus. Ich habe da eine gute Base, ich kann mit meinem Vater über alles reden, ich kann mit meinem Bruder über alles reden, das ist total toll. Aber ich glaube, diesem Druck erstmal standzuhalten, das ist, glaube ich, so eine Aufgabe. Da stehen ganz, ganz viele Leute vor und fühlen sich maßlos überfordert damit.
Ich glaube, nicht nur dem Druck standzuhalten, ne, dieser äußerliche Druck, dieser gesellschaftliche Druck, dir Fragen zu stellen, was du mit deinem Leben machen würdest, ist ein wahnsinnig privilegiertes Gut, wie du schon richtig gesagt hast, wie auch ich richtig gesagt habe, dass meine Eltern gesagt haben, ey, was machst du mit deinem Einkommen? Also machst du da irgendwie was, investierst du das irgendwie? Das ist jetzt aus unserer Podcaster-Bubble auch relativ einfach zu sagen. Die Fragen deines Vaters oder meiner Eltern zum Beispiel, die sind, glaube ich, in der Hinsicht auch nie mit Missgunst, mit negativen Gedanken geäußert und nie fordernd, dass wir sie enttäuschen würden. Ich glaube, die Eltern wollen immer das Beste für die Kinder und fragen nur nach, damit die ihre Wunsch-Deadlines quasi nicht verpassen. Es gibt aber in ganz anderen sozialen Umfeldern Kinder, Jugendliche, die sehr früh Verantwortung übernehmen müssen, keine finanzielle Freiheit haben, wie es andere haben, und sehr früh unterstützen müssen beim Thema Miete. Die müssen früh arbeiten, die müssen früh mit in die Mietkasse mit einzahlen, die müssen schauen, dass es den Eltern gut geht. Vielleicht ist jemand aus dem Elternhaus krank, kann nicht arbeiten, ist pflegebedürftig zu Hause. Und solchen Leuten fällt es, glaube ich, noch mal schwieriger, sich selbst zu entwickeln, bevor man überhaupt 30 wird, weil denen eine gewisse Rolle aufgebrummt wird und die keine andere Wahl haben. Dahingehend sind die Fragen, die anderen Leuten oder andere Leute einem stellen, dir, mir oder vielleicht jemandem anderen, was man, bevor man 30 wird, gemacht haben möchte, sage ich mal, weit aus dem Fenster gelehnt, in keinster Weise negativ fordernd, sondern ey, und das muss man sich selber noch mal so vor Augen führen, ich habe diese Möglichkeiten. Und als wir vorher mit Laura drüber gesprochen haben, habe ich auch zu ihr gesagt, das meinte auch jemand zu mir, ich weiß leider nicht mehr ganz genau, wer es ist, aber auch wieder aus einer sehr, sehr subjektiven Haltung, die 20er sind lustig und machen Spaß, aber da braucht man viel Zeit fürs Studium, für die Ausbildung, man arbeitet. Und die 30er sind dann die Zeit, in der man das Geld ausgeben kann, seine Träume und Wünsche verwirklichen kann, mit dem Geld, das man vielleicht eben auch schon hat. Das heißt, die 30er sind die 20er bestenfalls mit finanzieller Freiheit. Mehr finanzieller Freiheit.
Wenn es gut gelaufen ist, ja.
Wenn es gut gelaufen ist, genau.
Sind die 30er.
Aber das, ne, zeugt auch wieder von dieser gesellschaftlichen Norm, von diesem Druck, dass man sagt, ey, was machst du da eigentlich? Und deswegen mein Appell übrigens, wenn Forbes da zuhört, ne, macht mal irgendwie nicht Forbes 30 under 30, die weltweit Top U30 UnternehmerInnen, was auch immer, sondern zeigt mir irgendwie Erfolgsgeschichten U40, U50, keine Ahnung, irgendwie solche Geschichten. Die spülst nicht an die Oberfläche, meine Meinung. Kennst du Erfolgsgeschichten, die irgendwann nochmal in den 60, wenn die Leute...
Bill Gates? 60,
Bill Gates?
Ja, ist ja schon sehr erfolgreich. Wie alt ist der?
Ja, aber der ist doch auch mit U20 super erfolgreich geworden.
Ach so, ach, du meinst Leute, die dann erfolgreich werden in dem Alter?
Ja, ja.
Ach so, ja gut. Ja, das kann ich nicht ganz beurteilen.
Jeder 18-Jährige, weiß nicht, wie heißen die Kids von heute? Leon, Trendname. Keine Ahnung, ich weiß nicht.
Liam ist ein Trendname.
So, der hat schon während des Abis, hat der gemerkt, passives Einkommen, wenn ich vom Papa ein bisschen Spielgeld bekomme, ist mega geil, ich kann ja irgendwie eine Krypto-Agentur aufziehen und verkauft dir irgendwelche Scheiße und will dann auf einmal groß durchstarten. So, ja. Das wollen die Leute. Und das spült sich dann auch an die Oberfläche, wenn der es schafft, natürlich.
Ja, okay. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich denke, was man da motivierend sagen kann, das ist jetzt ein ganz persönliches Credo. Ich glaube, man sollte nicht das Gefühl haben, dass mit irgendeinem Zeitabschnitt im Leben und mit irgendeinem Alter Chancen vertan sind. So, ich glaube nämlich, dass viele das Gefühl haben, so alles, was man vor den 30ern gemacht hat, so, da muss es dann geklickt haben, wenn man jetzt zum Beispiel einen krassen Dream hatte, so, das wollte ich unbedingt mal machen, dass man dann ab 30 ist die Chance vorbei, so. Wo ich mir denke, so, na, aber warum eigentlich so? Warum nicht mit 30 nochmal, wenn es wirklich dein absolutes Ding ist, du wolltest unbedingt mal das machen, dein Job ist scheiße, du fühlst dich aber in der Lage, das andere schon irgendwie machen zu können. Weil du sagst, das könnte ich, glaube, ich kann das und ich glaube, ich könnte mir das vielleicht auch in meinem Leben irgendwie leisten, nochmal was anderes halt irgendwie ausprobieren zu wollen, dann let's fucking go.
Ja, aber was, wenn du in dem Szenario einen Kredit von der Bank aufgenommen hast, musst dein Haus abbezahlen, hast 3 Kinder zu Hause und dann sagst du deinen Kindern und deiner Frau, ey Leute, ich habe mega Bock auf Malen, ich schmeiß meinen Job hin und dann mache ich das. Und alle sind so, yo, go Daddy.
Ja gut, das
schwierig aus der Situation.
Die Leute, die ich jetzt gerade gesagt habe, also es ist jetzt irgendein Szenario, in dem es natürlich nicht geht, ja, aber es sind ja nicht alle
Das stimmt. Nein, aber wenn du älter wirst, hast du oder kommen andere Verpflichtungen dazu. Thema Kinder bei Leuten, die sagen, jetzt ist die Zeit.
Hast du schon Druck, Kinder liefern zu müssen?
Hast du Druck in der Hose jetzt gerade?
Dann könntest du mir jetzt ein Kind machen. Nein, aber hast du schon Druck, Kinder zu machen? Irgendwie? Also jetzt mit
Ich habe Druck bekommen. Von außen, extern?
Ja.
Ja?
Ja. Und also hast du das Gefühl, du müsstest diesem Druck standgeben oder bist du da wacker und sagst, hell fucking no?
Ich habe den Druck schon früh verspürt, auch wenn der nicht wirklich wortwörtlich ausgesprochen wurde. Habe aber gesagt, ey, ich empfinde das als Druck und ich kann mit dem Druck nicht umgehen. Ich möchte das auch irgendwie gerade gar nicht. Deswegen muss ich das klar von mir wegdrücken. Und zwar, das ist aber auch lieb gemeint. Das war jetzt wirklich nicht, hey, wir wollen Enkelkinder, sondern
doch, ich meinte das schon so. Ich will Enkelkinder David.
Nein, meine Mom hat mir ganz oft gesagt, als du so und so alt warst, ne? Also als ich zum Beispiel, weiß nicht, als ich, wie alt auch immer ich war, hat meine Mom gesagt, ne, zu deinem Alter jetzt war dein Bruder schon auf der Welt.
Ja, ne?
Und als du so und so alt warst, hast du das Sonnenlicht hier entdeckt?
Das in war Ingolstadt? Richtig Copy-Paste.
Und dann gucke ich auf die Uhr und denke mir, keine Ahnung, Mom, willst du noch irgendwas? Weil ich muss jetzt eine Story aufnehmen für Instagram. Das passt mir gerade nicht.
Jetzt und dann drehst du obligatorisch deine Cap nach hinten und sagst, so, und jetzt fahre ich mit dem Skateboard zu.
Fahr zu Eisdiele und hol mir ein Eis. Eins, was du mir früher nie gekauft hättest, weil viel zu viel Zucker drin ist. Aber dann sage ich die ganze Zeit so, Mom, willst du mir irgendwas sagen? Also möchtest du Enkelkinder? Klar würden sich die Eltern auch über Enkelkinder freuen. Das möchte ich denen auch nicht verwehren, dass ich sage, oder die Freude verwehren. Die dürfen die Freude äußern. Aber ich würde ganz gerne mir wünschen, dass ich selber auch entscheiden kann, wann ich diese Freude mit Enkelkindern auch dann erfüllen möchte, weil es ja auch in mein Leben passen muss, bevor ich meinen Eltern sage, ach, ihr habt jetzt Bock auf Enkelkinder? Na, dann lasse ich doch wohl alles stehen und liegen. Let's go! Niklas, mach den Popo auf.
Ja.
Und so funktioniert
I would. Ja, ich merke auch tatsächlich, ich habe noch gar keinen Bock auf Kinder gerade, also ohne Kindern was Negatives vorwerfen zu wollen. Aber ich merke das ja selber, ich habe ja Nichten auch so.
Okay,
ich merke,
was stört dich an Kindern? Top 3?
Sie sind klein.
Okay,
klar. Oh, sie sind
gehen schnell
klein.
Verloren.
Ja,
wenn so ein Kind, wenn das auf dem Boden liegt, nur trittst es und es fällt dann unter den Schrank.
Das ist offensichtlich noch nicht fertig. Oh, also man merkt, das ist nicht fertig. So, das ist einfach, wo ich mir denke, komm Punkt? Doch nochmal wieder, wenn du fertig bist.
Also wie so ein Toast aus dem Toaster, wenn es von beiden Seiten goldbraun ist.
Zweitens, es hilft nicht im Haushalt, weil es kann einfach noch viel zu wenig. Also es macht ja nichts. Also es ist einfach wirklich nur hilfsbedürftig. Mhm. Da bin ich zu egoistisch für und sage da ganz klar, komm wieder, wenn du mithelfen kannst.
Mhm.
Punkt 3, es kommt zu nah an den zweiten Punkt, ist nicht Stuben rein. Also es macht ja auch dann irgendwie Unordnung und so.
Staubsaugroboter regulieren das. Ich fände es schwierig, wenn das Kind einfach noch nicht ganz so kommunikativ versiert ist, dass ich mir denke, the fuck do you even want, man?
Ja. Ja, deshalb irgendwie ist noch nicht so ganz, ich denke mir so, ja, nee, das muss man erstmal, da muss man schon ganz schön viel Arbeit reinstecken und die Zeit sollte man dann haben. Und auf die habe ich Fall. Das Gefühl, ich habe einfach gerade, und das ist einfach in fact, scheißegal wie alt ich bin, ich habe gerade noch nicht das Gefühl, dass ich mein Leben so sehr, und das ist eigentlich natürlich jetzt ein sehr harter Satz, aber den kann ich mittlerweile so sagen, ich möchte einfach gerade mein Leben noch nicht so krass aufgeben für eine andere Person.
Es ist kein harter Satz. Bestraf dich damit nicht selber, dass du so mutig wärst oder so hart zu dir selber sein müsstest, dass es ein harter Satz wäre, wenn du selber sagst, hier sind meine Grenzen, das ist mein Wunsch, das ist absolut vertretbar, gerechtfertigt und stark, dass du das sagen kannst. Deswegen, es ist kein harter Satz, sondern es ist deine Aussage und deine emotionale Gefühlslage,
die
andere
Fact, ja,
akzeptieren müssen.
Genau, und es ist so auch im Fact so, und das, ich glaube, das ist, man hat auch dann oft so das Gefühl, weil als du gerade gesagt hast, du hast so ein bisschen den Druck, dass man natürlich das irgendwie dann auch machen möchte, vielleicht auch für seine Eltern so. Ich habe das genauso. Wenn ich darüber nachdenke, dann wäre der einzige Grund, das einzige in meinem Kopf, wo ich so ein positives Gefühl zum Thema Kinder kriegen hätte, hätte ich so das Gefühl so, das würde mein Vater auf jeden Fall sehr, sehr glücklich machen.
Ja,
so, aber wirklich so. Ich denke,
du
so,
musst doch glücklich werden.
Genau, deshalb mache ich es natürlich nicht, um Gottes Willen. Papa, sorry, ich mach's nicht. Ich mach's wirklich nicht. Ich würde es aber dir zuliebe gerne machen. Also ich habe das Gefühl, also ich hoffe, das kommt jetzt richtig an. Ich habe das Gefühl, ich würde es für dich gerne tun, weil ich glaube oder ich weiß, mein Vater ist ein großartiger Opa.
Ja.
Der macht das ganz toll, der ist einfach liebevoll, der hat noch richtig viel Liebe über für ein weiteres Lebewesen. But I can't.
Ja, ja.
I can't. So, das ist so, nee, das geht einfach jetzt gerade noch nicht. Und das ist irgendwie okay. Und dieses okay, ich glaube, ne, long story short, das ist okay. Das ist okay, egal ob Frau oder Mann, es ist okay, das zu sagen. Und selbst wenn du eine Frau bist und deine, da kommt dieses Wort wieder, deine biologische Uhr tickt, selbst dann und du hast auch das Gefühl, das ist für dich okay, deine biologische Uhr austicken zu lassen, dann go for it.
Ja,
wenn es
so,
dein
ja,
Wunsch
ja.
ist und wenn du sagst, ich möchte das halt einfach nicht, dann ist das halt, wir leben im Jahr 2024, das ist okay, du musst nicht, du bist keine Gebärmaschine, die Kinder machen muss, so. Und ja, man muss sich auf die Unterlippe beißen, man wird hier und da vielleicht mal einen Elternteil oder Opa und Oma vielleicht enttäuschen, aber dann ist das halt einfach so. Aber es ist nicht deren Leben, sondern halt dein eigenes. Eben. Und that's
Absolut. It. Auf der anderen Seite, wie oft besucht ihr eure Großeltern? Die hört ihr ja gar nicht so oft heulen. Ich hätte ganz gerne Enkelkinder. Ja, heute ist Weihnachten, alles klar, wir sehen uns in einem Jahr wieder.
Ja.
Das ist natürlich jetzt ein bisschen böse ausgedrückt, aber auf der anderen Seite, du hast vollkommen recht, ihr seid keine Gebärmaschinen, man muss jetzt nicht den neuesten Influencer, Influencerin auf die Welt setzen. Papa, ich möchte auch was mit TikTok machen.
Ja. Tipp, macht's an Weihnachten und jetzt kommt wieder ein psychologischer Trick. Leon Winscheid, danke, dass du uns geschult hast. Wir sind mittlerweile wahre Psycho-Ninjas. Geh hin und du verpackst wieder das gemeinsam. Du machst erst eine schlechte Botschaft und dann kompensierst du die aber zum Beispiel mit einem sauteuren Geschenk. Also gehst halt hin und du hast das Geschenk schon und setzt schon an, das zu überreichen. Und dann sagst du, Oma, du wirst nie Enkel bekommen, aber hier ist dein neuer goldener Rollator mit Pumpantrieb,
Viertakt. Nitroglycerin,
genau,
Lachgas, Einspritzung.
Digga,
ja, goldener Rollator, sick, kommt gut an. Oder, hey, das mit dem Kinderkriegen hat doch nicht so gut funktioniert. Man kann ja auch zum Beispiel auch unfruchtbar sein. Das kann auch passieren, dass man sagt, ey, ich kann keine Kinder bekommen. Aber hier ist ein Thermomix.
Habe ich auch dran gedacht. Und dann habe ich mir gedacht, Thermomix, glaube ich, meine Oma, die wird es gar nicht. Die wird die gar
hat
nicht
die den
fühlen.
Schon?
Nee, meine Oma will mit so einem Scheiß nichts zu tun haben. Da werden noch die Hände benutzt. So. Da wird das noch selber gestampft. Mit der Faust wird da der Teig geknetet. Da wird alles handmade gemacht, Thermomix. Da würde meine Oma sagen,
diese untalentierten Jugendlichen, die brauchen so einen Scheiß. Wir haben früher noch bei uns. Da haben wir das noch alles mit dem Ellbogen geknetet und mit dem Knie.
Jetzt sind wir so ein bisschen in die Kinderkriegen-Schiene reingeraten. Abschließend wollte ich noch ganz kurz dazu erwähnen, dass ich gerne sagen wollen würde, Kinder sind was Schönes. Kinder sind, das Leben ist etwas Schönes. Leben zu schenken, wenn man ein Kind bekommen möchte, ist etwas Schönes. Egal, wie lange man dafür braucht, wenn es klappt, es ist was Schönes. Aber man muss es selber wollen, im besten Fall. Und vor allem, ein Kind bedeutet Verantwortung. Es braucht Zeit. Kinder sind teuer. Lauter solche Sachen.
Oh, das hasse ich ja alles.
Deswegen einfach mal ganz kurz überlegen, ob ein Kind gerade passt. Und wenn ihr Beziehungsschwierigkeiten habt,
dann kauft euch einen Hund. Einen riesigen.
Ja, ja.
Also wirklich,
ist auch ein
Lebewesen. Desto größer der Hund, desto besser die Beziehung danach. Das weiß jeder.
Also dann, ja, ist auch ein Lebewesen.
Dann
also ein
Fisch
in den
Fisch.
Auch ein Lebewesen. Okay. Sage nicht eine Zimmerpflanze, um die man sich kümmert, wie deine Zimmerpflanze zum Beispiel. Was mit dem Kaktus eigentlich?
Der Kaktus?
Mhm.
Welchen meinst du?
Den ich dir zum Geburtstag damals geschenkt habe.
Welchen
Geburtstag?
Der
Hast du in einer alten Wohnung gewohnt?
Du hast gesagt, der kann nicht sterben.
Ich habe gesagt, der ist schwierig in die Knie zu zwingen, weil der relativ viel Wasser braucht.
But boy, I did. Ja. Na, Kaktus, hast du gedacht, du kannst nicht sterben? Wollen wir doch mal sehen. David hat gesagt, ich krieg dich nicht tot. Habe ich ja leider umgekehrt in meinem Kopf so eine Herausforderung draus gemacht. Hat er gerade zu mir gesagt, ich würde ihn nicht tot kriegen? Nee, das ist, ja, er ist...
Wer lacht jetzt, ne? Wo sind denn die Stacheln,
du Ja, der Pisser. Ist, der ist irgendwie, weiß ich nicht, der ist mir entglitten.
Ja, dann kaufe ich dir das nächste Mal ein Kind.
Besser ist es.
Zum 30. gibt's
ein Muss Kind. Man das gießen?
Ja, aber nur die ersten, ich glaube, die ersten zwei Jahre.
Ja, Lirum Larum.
Mit ein bisschen
der Rest läuft von selbst. Ja.
Wie geht's dir jetzt mit dem vorangeschrittenen Alter? Also du wirst jetzt 30, empfindest du Druck von außen? Wie gehst du damit um? Hast du eine Routine in deinem Alltag gefunden, entwickelt, integriert, um eine gewisse Balance reinzubringen?
Tatsächlich, das umschwingende Alter tangiert mich fast gar nicht, aber mich stressen ganz andere Dinge. Also,
was stresst dich? Safe Space hier. Öffne dich.
Safe Space. Es hört niemand zu. Sag einfach, was du sagen willst. Ich verrate es niemandem. nee, tatsächlich, weil wir sprechen hier auch jetzt nicht nur Leute an, die gerade 30 werden. Das ist ja nur eine Handvoll. Aber tatsächlich merke ich so, und das habe ich mir dann jetzt einfach mal, weil es ansteht, für das 30. Lebensjahr einfach vorgenommen. Ohne, dass es jetzt das 30. Lebensjahr schuld wäre. Ich gebe dem 30. Lebensjahr für nichts eine Schuld. Das ist Quatsch in meinem Kopf. Aber ich merke, dass ich viel zu schnell mich stressen lasse von Dingen. Allgemein. Ich bin immer, und ich suche fast nach Dingen, die mich stressen, weil ich merke an so Punkten, jetzt so zum Beispiel in letzter Zeit, die letzten paar Jahre, die waren ja Hammerjahre, sind nur tolle Sachen passiert in unserem Leben jetzt speziell. Ich sage jetzt nicht, dass die letzten Jahre per se für alle toll waren, sondern ich meine, unsere letzten Jahre waren ja wirklich tolle Jahre. Es waren ja wirklich so viele Geschenke dabei, tolle Menschen kennengelernt, also Dinge machen dürfen. Goldener Rollator,
Thermomix, alles Digga, bekommen.
Wirklich, das ist unser Leben, ist ein goldener Rollator. Nein, nein, natürlich haben auch wir Sorgen und Nöte und Probleme und Dinge, die einen belasten so. Trotzdem merke ich, dass ich mich so ein bisschen von dem Gedanken verabschieden muss, dass man nur genug coole Sachen erleben muss, damit man zufrieden wird. Ich hoffe, das klingt jetzt nicht so abstrakt, aber ich merke so ein bisschen, dass ich durch die letzten Jahre gedacht habe, als wir das angefangen haben, so, ja geil, und dann kann man ja das erreichen. Und dann kann man ja das erreichen. Und dann geht es mir richtig gut so, weil dann mache ich nämlich alles, was ich immer machen wollte. Aber dann merke ich halt irgendwann so, dann bin ich an einem Punkt, wo gerade alles mega geil ist und ich sage, boah, nächste Woche steht das an und dann das. Und das sind ja alles Sachen, die ich mir mal gewünscht habe. Und trotzdem merke ich so ein bisschen, dass es mir grundsätzlich immer noch genauso geht wie vor 5 Jahren oder so. Ich fühle mich immer noch so ein bisschen, lost ist jetzt vielleicht so ein bisschen negativ ausgedrückt, aber ich bin immer noch am Suchen nach dem nächsten Step, so was ist das Nächste, was mich so unfassbar glücklich macht. Und dann belasten mich Dinge super schnell, wenn ich irgendwie, morgen habe ich einen Termin und schaffe ich das und nächste Woche passiert das und bin ich dafür gut genug, ist das cool, soll ich das machen, was denken andere Leute darüber und so. Und deshalb habe ich mir jetzt einfach vorgenommen, nochmal unabhängig von der 30, das könnt ihr auch auf euch beziehen, wenn ihr 27 seid oder 35 oder 58, ich möchte einfach lernen, ein bisschen gelassener zu werden bei Dingen und merken, dass sich eigentlich dadurch nichts verändert. Also das Ergebnis bleibt dasselbe. So, wenn ich jetzt irgendwie, zum Beispiel, wir haben jetzt, ist jetzt ja vielleicht aus unserer Warte, wir haben jetzt einen Bühnenauftritt heute Abend, vor 14.000 Leuten, das ist ein sehr aktuelles Beispiel.
Ja.
So, es gab eine Zeit, da habe ich Nächte davor nicht gepennt. Gar nicht. Ich habe kein Auge zu bekommen. No chance, weil ich wirklich jedes negative Szenario einmal im Kopf durchgespielt, was eintreten könnte. Das schlimmste negative Szenario war für mich meine Realität der nächsten Tage so, weil ich gesagt habe, ja, es wird Horror. Ey, wenn das passiert, das ist ein mögliches Szenario. It's going to happen. Und ich habe jetzt so zum Beispiel, jetzt habe ich es geschafft, ich habe letzte Nacht gepennt. Ne? Ich meine, wir stehen heute vor 14.000 und ich habe gepennt. Wie habe ich das geschafft? So das einfach,
kann alles noch passieren, Niklas. Ja. You're not safe. Alter. Ja. Trust no one.
Ja, richtig. Das heißt, was mache ich hier? Nein, aber wirklich, ich habe versucht, im Kopf mich ein bisschen mehr zu sortieren und mir mal ein bisschen so ein anderes Credo einzureden und gesagt, so, okay, eigentlich ändert es, glaube ich, am Ergebnis eigentlich nichts, wenn ich mir die ganze Zeit das Schlimmste Mögliche vorstelle, was passiert. Und vielleicht ist es auch okay, mal die Mail erstmal unbeantwortet zu lassen und zu sagen, so, dann machen wir es morgen. Mhm. Und wenn wir sagen, so, ey, fuck, und das muss gemacht werden. Nein, das muss gemacht werden. Das muss gemacht werden. Dann einmal kurz zu hinterfragen, muss, also es sollte gemacht werden, keine Frage. Dinge sollten immer gemacht werden, damit Dinge funktionieren. Aber muss das wirklich? Also ist das wirklich gerade lebensnotwendig? Das habe ich bei meiner Therapeutin sehr, sehr oft gelernt, die mir sehr oft die Frage stellt, so, okay, und was, wenn nicht? Und das ist eigentlich so dieser den drückt die mir so oft rein, dass ich am liebsten rüberspringen würde und die vom Stuhl werfen würde. Aber sich die Frage immer mal wieder zu stellen bei bestimmten Sachen, so, was wäre denn jetzt, wenn nicht? Und wenn du die mal wirklich beantworten musst, kommt man sich richtig dumm vor. So, also was wäre denn, wenn jetzt heute du auf die Bühne kommst und dein Mikro ist aus? Was wäre denn?
Ja, dann mache ich mich kurz bemerkbar, spiele die Szene weiter, so lange, bis ich merke, mein Mikrofon geht wieder an. Dann höre ich mich über die Anlage und spiele die Szene von vorne. Genau. Und spiele drüber. Und
oder die Leute alles lachen. Genau. Oder die Leute lachen und es ist vielleicht sogar noch ein Gag.
Ja, so, wir sind sehr improvisatorisch versiert.
Improvisier schnell ein anderes Wort für improvisatorisch. Perfekt.
Und ja, deswegen, da kann man drüber gehen. Ich hatte das auch mal gehört. Tja, ich weiß ja nicht mehr genau, in welcher Folge. Das ist nach wie vor und immer wieder eine tolle Podcast-Empfehlung bei uns auch jetzt schon im Podcast gewesen. Und zwar Psychologie to go. Von letztem Jahr war die Folge, glaube ich. Und zwar, es ging auch darum, sich Dinge negativ einzureden. Ich bin nicht gut genug, ich schaffe das nicht. Das und das stört mich. Das möchte ich zwar machen, aber ich traue mich nicht, ne, weil ich das und das nicht kann. Und die Franka, die diesen Podcast macht mit ihrem Ehemann, die machen das fantastisch. Ja, ich finde das absolut so gut, dass die wirklich nicht nur im Titel, sondern auch in den ersten paar Minuten das Thema eingrenzen, so ein bisschen sagen, ey, darum geht's, dann kann man da reinhören. Guckt man in sich selber rein, betrifft mich das, kann mich das oder interessiert mich das überhaupt? Oftmals stimmt es dann nicht zu 100%, weil das wahnsinnig schwierig auch ist zu treffen. Aber trotzdem höre ich mir die Folgen an und kann immer wieder was Neues, Positives für mich rausziehen, dass ich mir denke, ah, okay, ja, da habe ich eine Parallele gemerkt und da kenne ich das auch in meinem Alltag. Und die meinte zum Beispiel in einer Folge, die Franka, dass man sich auch ganz klar die Frage stellen kann, natürlich, ne, was wäre, wenn? Also wenn was passiert, wenn das Mikrofon nicht angeht? Aber was passiert denn, wenn das alles auch nicht passiert? Also genau den Spieß umdreht. Dass man die ganze Zeit sagt, das würde eintreffen und oh mein Gott, ich kann nicht mehr, sondern auch ganz klar sagen, oder so fair muss man sein, ja, was wenn nicht? Was wenn nicht?
Dann wird's ziemlich cool.
Dann wird's ziemlich cool. Ziemlich
gute Erfahrung.
Und ja, das willst du. Deswegen, ja, man kann nur das Negative sehen, ist so ein bisschen selektive Wahrnehmung. Und dann fühlt man sich auch da bestätigt. Ich habe mit meiner Schwester auch längere Zeit darüber gesprochen. In den letzten Tagen, war sehr interessant, weil wir über Airbnb-Rezensionen gesprochen haben. Das ist auch ein tolles Beispiel, by the way. Man möchte einen Urlaub buchen, man möchte eine Unterkunft buchen auf Airbnb, wo auch immer, auf welcher Plattform immer, Booking etc. Und man geht durch die Rezensionen, man sieht erstmal tolle Bilder, wird dadurch natürlich erstmal getriggert, gelockt. Man klickt sich durch die Bilder, tolle Unterkunft, tolle Zimmer, tolle, es gibt einen Pool, was auch immer. Und dann gehst du durch die Rezensionen durch und die sind alle super positiv. Alle 5 Sterne, tolle Gegend, toll zu erreichen. Der Host oder die Host hat mich wahnsinnig gut abgeholt. Die Kommunikation war top. Und dann schreibt eine Person drunter, ja, aber da roch's komisch. Da roch's komisch. Und dann hängst du dich sowas von doll an dieser einen negativen Bewertung bei einem Airbnb oder einer Unterkunft auf, die du nur nicht gebucht hast. Ne? Du musst da nicht hin, keiner zwingt dich. Du willst es vielleicht aber und sagst aber die ganze Zeit, ja, aber der eine hat geschrieben, da roch's komisch. Das stört mich jetzt ganz doll. Da hängst du dich so krass drauf auf und hast diese selektive Wahrnehmung, dass zwischen ganz vielen positiven Kommentaren eine negative deine Entscheidung, ob hopp oder top diese Unterkunft, dass diese eine Kommentar entscheidet.
Ja, das ist halt, passiert, da ist man Kopf, sehr empfänglich für halt. Ne?
Dass man selber sich das Worst Case ausmalen kann und dann daran festhält, obwohl vielleicht auch durch Erfahrungen und obwohl so viele positive Gedanken und Momente im Kopf drin sind, das Negative sehr schnell, sehr einfach siegen kann. Da muss man oder kann man versuchen, das einfach mal ganz kurz zu hinterfragen, dass man sich denkt, oh, Moment mal, ich drifte hier negativ ab. Selektive Wahrnehmung, positiver Egoismus, einfach mal, was wäre, wenn das alles nicht passiert?
Das stimmt, das ist absolut, also sowieso, man sollte versuchen, natürlich von Anfang an Dinge positiv zu sehen und zu manifestieren. Das ist aber so, und das können vielleicht auch ein paar Leute relaten, bei bestimmten Leuten, und da gehöre ich auch so ein bisschen zu, ist der Punkt halt so ein bisschen überschritten. So, ich kann das dann irgendwann einfach nicht mehr so gut. Also, wenn es mir einfach fallen würde, etwas einfach positiv zu sehen, dann würde ich einfach sagen, das wird cool. Und dann gehe ich hin und penne. Ja. So leicht funktioniert das nicht. Und deshalb habe ich das Übung, auch irgendwie meiner Therapeutin einfach so gesagt, so, ja, aber das geht nicht. Mhm. Ich weiß, dass es toll ist. Ich kann auch wirklich sagen, wenn wir einen ganz wichtigen Dreh haben oder so, ich weiß, dass das eine tolle Chance ist, ich habe sogar Bock drauf. Mhm. Und soll ich Ihnen noch was sagen, habe ich gesagt, es ist noch nie was Schlimmes passiert. Mhm. Ich habe nicht mal eine Negativerfahrung gemacht so richtig.
Da hat es noch nie schlecht gerochen.
Es hat noch nie schlecht gerochen, zum Beispiel. Also ich habe es selber nicht gerochen so, aber ich weiß, in meinem Szenario gibt es einen Kopf, gibt es ein Szenario, und es könnte irgendwas passieren. Und dann hat sie halt wiederum gesagt, und das war jetzt mal als Beispiel, wir hatten einen Dreh für eine Marke. So, da waren ganz viele Leute am Set. Mhm. So, und wir wussten, wir mussten da performen. Da war Druck, also irgendwie so. Und als wir abends ins Bett gegangen sind, lag ich da abends und dann habe ich gesagt, ach du Scheiße, jetzt kommt das Ding, was bei Schlafstörungen fantastisch ist. Was wäre, wenn du jetzt nicht pennen würdest? Dann wirst du morgen ganz viele Leute enttäuschen. Das wird nicht funktionieren. Da sind Leute, die warten auf dich. Und dann kommst du, während ich jetzt diese Sätze auch gesagt habe, der erste Satz war noch so, was würde dann passieren? Mein Satz danach war aber schon so, dann wirst du sehr viele Leute enttäuschen, ohne das erst überhaupt richtig zu erklären. Und deshalb hat meine Therapeutin mir gesagt, okay, stopp, bleib jetzt mal bei der ersten Frage. Was ist denn dann? Was passiert? Ich habe gesagt, ja, wie, was passiert? Ja, ich bin ja total kaputt. Hat sie gesagt, okay, weiter. Und kannst du dann da nicht hingehen? Doch, ich bin auch hingegangen. Ich habe schon mal eine Nacht vor einem Dreh nicht geschlafen. Ich bin hingegangen. Und sie so, und, hast du es geschafft? Ja, also ich habe den Tag schon irgendwie geschafft, so, aber es war halt unangenehm. Sie gesagt, ja, okay, es war unangenehm, aber du hast es doch geschafft. Ja, und das erstmal einmal durchzuspielen, wirklich, also sich wirklich mal dann auch diese Situation komplett bis zum Ende zu denken, das hat mir tatsächlich sehr geholfen, einfach sich zu selber zu fragen, was wäre denn wirklich wenn, weil wie gesagt, man kommt bei sehr vielen Themen, das kann auch eine Klausur sein, das kann ein Referat sein, das kann ein Besuch bei den Eltern deiner neuen Freundin sein, vor dem du total nervös bist, so. Sondern machst du dir die Gedanken und sagst dir direkt so, ey, die werden mich hassen, so, das ist dann so, das ist jetzt so das Ding in deinem Kopf, die werden mich hassen. Anstatt dich mal zu fragen, okay, aber was, jetzt mal for real, was könnte passieren? Was könntest du so sehr verscheißen? Also ja, bestenfalls pisst du den jetzt nicht in den Hausflur. So, das wäre schlecht. So, aber wirst du das wahrscheinlich machen? Wahrscheinlich nicht. Du wirst du selber sein.
Selbst dann, ich glaube mal und würde mich weit aus dem, gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich eine Person mit nach Hause bringe und die Person würde in unseren Hausflur in Ingolstadt pinkeln, meine Eltern würden sagen, wie kann ich dir helfen? Also nicht, noch nicht mal so,
was ist los,
Kollege, alles gut, wie kann man dir denn helfen, sondern eher noch das Problem erkennen. Ich glaube und hoffe, die Menschen sind nicht derartig dreist und exposen einen derartig. Da gibt es wirklich wahnsinnig wenig, was passieren könnte.
Ich würde es euch trotzdem nicht raten. Also
ja, okay, natürlich.
In den Hausflur.
Kommt nicht zu mir in der Ringelstadt
und
pisst
mir in den Hausflur. Alle wollen jetzt in den Hausflur von deinen Eltern pissen, einfach um zu gucken, so, ey, das ist echt, jetzt finden die das okay. Ja. Irre. Nein, aber ich meine nur, wir hatten diesen, witzigerweise, diesen Anriss dieses Themas hatten wir schon in der Folge mit Leon Winscheid damals, der auch gesagt hat, das war immer noch mal ein bisschen extremeres Beispiel. Das funktioniert aber auch im Kleineren und ich kann wirklich gerade, und deshalb kann ich Gott sei Dank über dieses Thema halt von mir selber aussprechen und jetzt nicht so von oben herab, so, und ich habe mal irgendwo gelesen, so und so, sondern ich kann von mir selber sagen, das ist was, das hilft total, wenn du abends im Bett liegst und du merkst, ey, es kommt ein negativer Gedanke auf zu irgendwas, spiel's doch einfach mal durch. So, und das hilft auf jeden Fall, um am Ende rauszukommen und zu sehen, so richtig viel, also heute auch. Mhm. Wir gehen jetzt heute Abend auf die Bühne und ich kann mir fast kein Szenario überlegen, in dem was Schlimmes passieren könnte, denn alle, die da sitzen, wissen, ey, das ist part of the entertainment. Mhm. Wenn dir deine Hose runterrutscht oder so, dann wird das höchstens zu einem Lacher führen. Du könntest alles fünfmal gut. Scheiße
rufen. Ich hatte meine Hose aber auch, also mit Absicht, unten.
Das muss man dazu
sagen. Ich habe mich ausgezogen auf der Bühne.
Ja, true that. Ja.
Also das macht man schon auch gerne dann mit Anlauf.
Das machen wir dann mit Anlauf, ja.
Aber gutes Beispiel, weil wir haben, ne, ganz am Anfang der Podcast-Folge auch schon gesagt, wir kommen gerade von der Probe und die Probe war zeitlich schon verschoben, weil es davor zeitliche Probleme gab und dann gab es die Probe, die wir uns vorgesehen war, nicht mehr in dem zeitlichen Umfang, den wir eigentlich haben wollten. Und dann haben wir ganz viele Szenen nur noch angespielt und haben gesagt, ja, das wird schon, sind aber noch nie negativ auf der Bühne gestanden und haben gemerkt, das hätte mal besser proben sollen.
Ja.
Und insofern, was, wenn alles gut geht?
Was, wenn alles gut geht, ja. Also das wäre so mein Goal, gelassener zu werden für mich. Durch welche Strategie auch immer. Ich glaube, da hat jeder vielleicht unterschiedliche. Aber ich glaube, sich nicht so übermannen lassen von den negativen Gedanken. Das habe ich nämlich jetzt während meinen 20ern, habe ich das sehr, sehr gerne machen lassen, um mich immer weiter dadurch so zu triezen und so anzuballern. So von wegen so, okay, du musst einfach nur mehr machen. So, und wenn du mehr machst, kommen bessere Dinge und die sind dann weniger Es macht auch gar keinen Sinn in der Argumentation. Dadurch kommen ja nur noch mehr Sachen, die mir Angst machen können. Das heißt, so rum wird es nicht funktionieren. Das heißt, ich möchte öfter mal sagen, nein, das geht gerade nicht und nein, das ist gerade nicht möglich. Ja. Ey, und wenn wir das heute nicht machen, dann machen wir es morgen so, weil so war ich nie. Und das wäre was. Eine zweite Sache, und auf die wollte ich auf jeden Fall auch noch kurz einkommen, eine zweite Sache, die ich mir vorgenommen habe für meine nähere Zukunft oder allgemein für die Zukunft, und das ist eine Sache, heute sagen wir wieder seinen Namen viel zu oft, aber er kommt gut weg. Ich lese ja aktuell noch das Buch von Dr. Leon Winscheid. Es tut mir leid, aber es ist so.
Hast du auf Seite 3 gelesen?
Auf Seite 3? Das weiß ich nicht mehr.
Ach so.
Nein, aber
viel weiter bist du bestimmt nicht. Wo bist du?
Ich bin nach wie vor nicht durch, muss ich sagen, aber ich bin ein bisschen über die Hälfte vom Buch. Leute, die jetzt ganz genau hingehört haben, die wissen, vor 4 Folgen oder so war ich auch bei der Hälfte. Egal, aber alles, was bisher drin stand, war sehr interessant. Und da gab es ein Kapitel, das hat mir schon allein so krass die Augen geöffnet, wo ich mir dachte, fuck ja, und das möchte ich mir vornehmen. Und habe ich auch gerade getan. Ich war jetzt gerade eine Woche in Hamburg. Der Punkt, warum ich das gemacht habe, diese Hamburg-Reise gebucht, ist einer, der resultiert aus dem, was in Dr. Leon Winscheids Buch stand. Besser fühlen heißt das. Genau, nochmal gedroppt. Und zwar ist es so, und das passt auch wieder herrlich zu diesen 30-Werden. Man hat halt das Gefühl, wenn man älter wird, vergeht die Zeit schneller. Ich glaube, das ist was, das hat auch mein Vater mal zu mir gesagt und so. Der denkt so, Alter, wo ist die Zeit hin? Mhm. Und meine Oma sagt das auch immer gerne so, Mai, jetzt ist schon wieder Weihnachten, das gibt's sogar so gar nicht. Einfach an uns vorbeigeflogen.
Mhm. Aber die meinen nicht die Zeitschrift, ne? Wo ist die Zeit hin?
Nee, wo ist die Zeit hin? Okay. Oma da unter dem anderen Haufen von der TV-Spielfilm.
Ja, bei SZ und, ach egal.
Ja, genau. Und dieses Kapitel hat auf jeden Fall dieses Thema mal umrissen und hat gesagt, vergeht die Zeit denn wirklich schneller? Die Antwort ist natürlich nein. Zeit vergeht genauso schnell.
Wait, what?
Bro,
Digga, ich weiß. Plot-Twist.
Ja, Plot-Twist.
Spoiler, du kannst die Zeit doch immer noch nicht lesen. Wie willst du denn wissen, dass die Zeit
das sich ausdreht? Ja, das Schlimme ist genau, ich kann es nicht an der richtigen Uhr ablesen, ich kann nur nach meiner inneren Uhr gehen und fuck, die muss ganz schön genau gehen, weil ich weiß es halt einfach nicht. Okay. Aber hast du das Gefühl, deine Uhr tickt schneller? Also einfach so jetzt nicht mit der 30, sondern allgemein in deinem Leben. Vergeht die Zeit schneller? Ist ein Jahr schneller rum?
Ja, genau, das wäre jetzt mein klassisches Beispiel gewesen. Früher waren die Jahre sehr viel länger. Sommerferien, 6 Wochen Sommerferien, war unendlich lange. Was ich da erlebt habe, ja. Meine Güte, es ist aber auch wiederum ein bisschen geschuldet am Mediennutzungsverhalten, dass sich das geändert hat, dass man durch die Internet- und schnelle Welt, Handynutzung schneller abgelenkt wird und weniger bei einer Sache bleibt. Ich war jetzt mit meiner Schwester auf Teneriffa einmal ganz kurz wandern. Das heißt einmal ganz kurz, wir waren 4 Stunden wandern. In 4 Stunden hätte ich mal easy going irgendwo irgendwie zwischen Tür und Angel verpimmelt und nichts gemacht. Und da auf dem Berg hatte ich das Handy zwar dabei, aber war wandern. Und das war super easy. Und ja. Ich habe gemerkt, 4 Stunden sind 4 Stunden. Und mit den Ablenkungen von heutzutage vergeht das schneller. Deswegen gefühlt vergeht die Zeit schneller. Aber natürlich ist dem nicht so eigentlich.
Ja. Und nicht nur das, also es liegt nicht nur daran, dass wir halt irgendwie ein schnelleres Leben um uns rum haben, sondern, und das fand ich, als ich es gelesen habe, einfach sehr, sehr logisch, es ist halt folgendermaßen, dass dein Hirn so arbeitet, dass du immer mehr ein routiniertes Leben bekommst. Also wenn ist man jetzt irgendwann so, ne, man hat seine Schule vorbei und so, wir haben jetzt ein Büro. Mhm. So. Wir haben jetzt ein Büro, dann gehen wir jeden Tag hin. Das heißt, jeden Tag gehen wir von der Haustür zu unserem Büro, da setzen wir uns wie lange? 8 Stunden hin.
Es ist witzig, darf ich dich ganz kurz unterbrechen?
Bitte.
Ich habe exakt... Und ich meine mal, dass du diesen Gedanken jetzt äußern wirst. Und ich habe den exakt gleichen Gedanken auch vor einigen Wochen gespürt und bin froh, dass du es ansprichst und hoffe mal, dass wir da auf einen gemeinsamen Nenner kommen.
Try.
Ja, führ es gerne aus. Nee.
Ach so, okay.
Ich leg dir jetzt einfach zu, wenn du erzählst.
Okay, ihr werdet es nicht hören, aber da wird gleich so.
Give me more.
Nein, es ist halt einfach so. Das heißt, man macht bestimmte Dinge immer wieder. Das Leben wird halt routinierter. Man ist halt eben nicht mehr 15 und ist heute da und morgen da und dann geht man hier, ist man hackelstramm auf irgendeiner Dorffete und verliebt sich 90 Mal in einem Monat irgendwie so. Das ist halt einfach irgendwann nicht mehr so. Und weil man eben diese Routine irgendwann lebt und sich dann irgendwo auch heimisch fühlt, man wird so ein bisschen sesshaft. Wir sind in Köln, wir fühlen uns da voll wohl und machen da unser Ding, sind froh über unser Büro. Und das führt halt dazu, dass dein Hirn alle Dinge, die Routine sind, die wirft das irgendwann raus, weil dein Hirn speichert irgendwann nämlich nicht mehr den Weg von deiner Wohnung bis zum Büro, weil das eine unnütze Information. Da sagt dein Hirn, ja, wir kennen den Weg, so das brauche ich jetzt aber nicht jedes Mal abspeichern und schmeißt das raus. Also, der Tag im Büro wird im Prinzip, der sieht auch öfter so aus, dieser Moment, wo du einfach vor deinem Laptop hängst und da so reinstierst, sagt dein Hirn so, boah, das ist jetzt irgendwie nichts Neues, das schmeißen wir mal raus. Und wenn du dann am Ende der Woche zurückdenkst über deine Woche, sind all diese Sachen nicht da und du hast nur diese paar Sachen, die du vielleicht neue Eindrücke, die du gesehen hast, das ist deine Woche gewesen und hast du das Gefühl, Alter, diese Woche ist nichts, die war einfach nicht da. Ja. Wo ist denn diese Woche hin?
Oder man kann sich nicht dran erinnern, wenn jemand fragt, ey, wir haben uns seit 2 Wochen nicht mehr gesehen, was hast du denn eigentlich in 2 Wochen gemacht? Und du so,
Alter, kein Plan.
Um ehrlich zu sein, keine Ahnung.
Ja, und das ist doch echt verblüffend. Und das geht auch teilweise bei Jahren so, ne? Also dann denkst du so, was hast du eigentlich so 2019 gemacht oder so. Das ist nämlich witzig, guck mal, wenn mir jetzt jemand sagen würde, was haben wir 2020 gemacht, würde ich sagen, Alter, das war das verrückteste Jahr überhaupt, da haben wir 1 Million Sachen gemacht, so weißt du, da ist halt so richtig viel passiert, so, ne?
Ja.
Mega aufregend. Aber wenn du mir sagen würdest, 2018, da wäre ich so, da habe ich einen Job gehabt und da habe ich schon in Köln gewohnt, aber da jetzt irgendwas, vielleicht Sommer war vielleicht mal schön oder so, vielleicht auch irgendeinen Urlaub gemacht, ich bin mir halt nicht sicher. Und das fand ich schon mal sehr augenöffnend und es wird aber auch eine Lösung dafür angeboten, wie man das so ein bisschen austricksen kann. Und das habe ich mir jetzt vorgenommen. Und zwar ist es nämlich relativ einfach, und zwar diese neuen Eindrücke einfach so herauszufordern und denen so entgegenzugehen. Das heißt zum Beispiel, das geht jetzt nicht unbedingt nur, fahr in ein anderes Land und sieh mal ein anderes Land. Das
mach gehört mal einen auch Marathon. Dazu. Du bist jetzt 30,
nein, aber
mach mal irgendwas Dummes.
Das tatsächlich geht auch dazu. Fahr mal in Urlaub, kann das sein auf jeden Fall, geh mal ein anderes Land bereisen.
Ja.
Aber auch im kleineren Rahmen so. Mach mal einen Marathon. Why not? So ist irgendwie ein Erlebnis. So, da wirst du dich auf jeden Fall dran zurückerinnern. Aber auch im noch kleineren Rahmen, du hast deinen Stammcafé. Geh mal nicht zu deinem Stammcafé, sondern fahr mal bei uns in Köln in die Südstadt.
Aber was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Sag mal, was ist denn hier los?
Aber das ist ja wirklich so.
Das zieht Anarchie
sich ja durch.
Oder
genau, aber das zieht sich ja durch. Was der Bauer, man hat seine Routinen und sagt, das habe ich mir jetzt in 30 Jahren so geil zurechtgelegt. Und dieser Kaffee da ist der Beste. Und der Laden daneben, das geht gar nicht. Aber geh mal einmal in den anderen Laden. Ich schwöre dir, am Ende der Woche wirst du wissen, dass du da deinen Kaffee getrunken hast. Aber ob du diese Woche in deinem Stammcafé gewesen bist, weiß ich nicht. War es da in der Woche oder in der Woche? Das heißt, mach mal was anderes. Und ich bin dann hingegangen und habe gesagt, weißt du was, ich finde Hamburg schön, ich habe Freunde in Hamburg, warum fahre ich nicht einfach mal eine Woche nach Hamburg? So, warum? Also wir sind meistens nur da, weil man so auf der Durchreise ist, weil man da irgendwas machen muss. Also das heißt, du wirst so ein bisschen gezwungen, dahin zu gehen. Mach das doch einfach mal. So, und ja, wie gesagt, ich will es auch nicht jedem sagen, so, weil viele Leute haben normale Jobs, die können nicht eine Woche. Aber ich bin jetzt gerade in dieser luxuriösen Position, ich bin selbstständig. Wenn ich meinen Laptop dabei habe, unsere Podcast-Mikros, dann kann ich das machen. Let's fucking go. Und ja, das habe ich mir jetzt so ein bisschen vorgenommen, dadurch meine Zeit, nicht wirklich, aber gefühlt zu verlangsamen, indem ich immer mal wieder Sachen mache, wo ich sage, nee, das mache ich heute mal anders.
Cool, finde ich sehr gut. Ist witzig, weil der Ursprungsgedanke, den ich auch jetzt vor ein paar Wochen hatte, und deswegen habe ich dich ganz am Anfang noch ganz kurz unterbrochen, geht in eine ähnliche Richtung, führe ich noch ganz kurz aus, bevor wir tatsächlich jetzt auch relativ sportlich zeitig auch duschen müssen.
Mach mal.
Ich habe durch die selbstständige Arbeit, durch Corona, durch Homeoffice, durch auch eine Leistungsgesellschaft, die mich durch die Kindheit, durchs Studium, durch die Arbeit danach geprägt hat, irgendwann angefangen, in der selbstständigen Arbeit eben, ich setze mich früh morgens an den Laptop und höre um 18 Uhr auf. So, und in der Zwischenzeit arbeite ich. Es ist aber egal, was ich arbeite, Hauptsache ich bin am Laptop und gaukle mir selber vor, produktiv zu sein, ich habe einen Alltag, ich habe einen Rhythmus, ich habe meine Dinge, die ich so mache und lebe wie eine angestellte Person, wie nach einer Stempeluhr, um mir selber einen gewissen Rhythmus zu geben. Das ist auf der einen Seite hilfreich, wenn man komplett ohne Rhythmus lebt, um sich da zu konditionieren. Was aber bei mir negative Auswirkungen hatte, war, dass ich an einem Tag zum Beispiel, lass es ein Dienstag gewesen sein, waren dann nur 3 Mails, die ich beantworten musste. Und diese 3 Mails habe ich auf 8 Stunden gestreckt.
Ja.
Ich bin früh morgens hin, habe meinen Laptop aufgemacht und habe erstmal irgendwas gemacht.
Ja.
Irgendwas.
Ja.
Und dann habe ich ins Mail-Programm reingeschaut, mir so einen groben Überblick verschafft. Was ist da eigentlich drin? Muss ich das jetzt machen? Brauchen die Leute jetzt Antwort? Nee, brauchen sie gar nicht. Ja gut, dann mache ich nochmal irgendwas anderes. Habe aber vielleicht eine Mail aufgemacht. Habe die angefangen schon mal einzutippen. Und da muss ich mal kurz was recherchieren zu dieser Mail. Bin irgendwo anders hingegangen. Schon wieder Mittagspause. Da mache ich kurz Mittagspause. Gehe wieder zurück und bin aber die ganze Zeit in diesem Arbeitskosmos drinnen, um mich selber produktiver zu fühlen. Habe aber wahnsinnig unproduktiv gearbeitet und bin am Ende des Tages relativ unzufrieden nach Hause gegangen, weil ich mir gedacht habe, ich war jetzt so lange im Büro oder so lange vorm Laptop, meine Augen tränen, und ich habe wirklich nur 3 Mails gemacht. Und im schlimmsten Fall, und das ist auch ein paar Mal vorgekommen, habe ich noch nicht mal die gemacht, weil ich ganz am Ende gesagt habe, 17.30 Uhr, scheiße, die Mails muss ich ja noch machen. Gucke in die Mails rein, denke mir, boah, das schaffe ich jetzt aber auch nicht mehr in einer halben Stunde. Muss ich jetzt machen? Nee, dann mache ich die morgen. Dann
nochmal ein Stück zu sagen, einfach
18 Uhr Laptop zugemacht, gehe nach Hause und denke mir, wow, das war kacke.
Ja, anstatt sich so einfach selber zu erlauben, zu sagen, pass auf, ich mache das jetzt innerhalb der ersten 2 Stunden und wenn es fertig ist, dann ist es okay.
Ja, und so, dann mache ich den Laptop zu und bin woanders. So wie du mit Laptop und Podcast-Mikrofon nach Hamburg gegangen bist, schätze ich mal, ich weiß es tatsächlich nicht, aber korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege, hast bestimmt auch nicht jeden Tag 8 Stunden im Laptop gemacht.
Digga, gar nichts.
Sondern wenn was zu tun war, hat man schon was gemacht.
Genau.
Und danach wieder nicht.
Ja.
Ähnliches jetzt bei mir auf Teneriffa. Ich habe gesehen, okay, ich muss da noch ein paar Sachen machen. Da brennt irgendwas. Das muss ich machen. Ich muss irgendwas in Bestellung geben. Dann mache ich das. Und danach mache ich den Laptop zu und kann dann eben zum Beispiel eine Wanderung machen oder zum Strand gehen und kann mich mit einer anderen Sache ablenken, belohnen. Und das vergisst man, vor allem, wenn man in den alten Strukturen zu Hause ist, weil man dann schnell wieder, wie du schon gesagt hast, in alte Strukturen verfällt und das aber nicht wahrnimmt.
Ja.
Und dann am Ende des Tages sagt, und wie war dein Tag, wenn man irgendwie nach Hause kommt, sich mit Freunden trifft, wie war dein Tag? Und du sagst, keine Ahnung. Ja, und es geht seit 4 Wochen so.
Ja.
Das ist blöd.
Ja.
Das ist sehr blöd.
Ja, aber das kann man auch, das kann man halt super anpassen, ne? Einfach zu sagen so, why not?
Ja.
Alter, wenn das halt ist halt gerade vielleicht heute nicht mehr, dann ist das so.
Aber das geht natürlich nur in der
Selbstständigkeit.
Also wenn ihr das eurer Chefin oder dem Chef sagt, ich fühl's heute, ich habe 3 Mails gemacht,
tschüss. Nein, um Gottes Willen, das ist jetzt wirklich was. Aber es gibt ja auch selbstständige Leute, die zuhören. Die werden das auf jeden Fall relaten können. Und ich glaube, als selbstständige Person gaukelst du dir immer sehr, sehr gerne vor. So, nein, ich arbeite aber auch 8 Stunden am Tag.
Ja.
Ey Leute, wenn es halt nicht so ist, dann ist es auch okay so, ne? Am Ende des Tages, und Gott sei Dank gibt es Leute, die dann doch 8 Stunden am Tag arbeiten. Ja. Klopf auf Holz. Ja. So, aber genau. Also sich selber einfach nur zu erlauben, auch mal zu sagen, so, hey, that's it, und ich kann mir das selber einteilen.
Positiver Egoismus hat mir schon einige Male hier im Podcast, der ist in keinster Weise negativ gemeint. Und es ist ganz wichtig, nicht nur für andere, aber auch für sich selbst mal gönnen zu können.
Ja.
Egal, was es ist.
Ja.
Wenn es Auszeit ist, wenn es eine Meditation ist, wenn es eine sportliche Einheit ist, wenn es ein Urlaub ist, wenn es irgendein materialistischer Gegenstand ist, der vielleicht einen oder anderen Euro mehr kostet.
Oder gönnen. Wenn man Airbnb hat und einfach die Gäste da vielleicht einfach masturbieren lassen würde. Könnte man ja gönnen.
Hast also, du?
Ja, ist ja egal, ging ja nicht.
Spritzbox hat einen Cockblock reingeschoben.
Ein Cockblock und ich war so, fuck, dann wo ist mein Penis, Alter?
Ja, da hast du Leo Winscher ins Buch aufgeschlagen und sagt, wo sind deine, ich muss auf Seite 69, dann geht's.
Und habe auf Seite 69 meinen Penis reingeklemmt. Ja. Und dann, ja. Wie auch immer, so, jetzt kommen wir von Gelassenheit schnell in die Ungelassenheit, denn jetzt haben wir wirklich, also jetzt kommen wir, ja, wir müssen jetzt ganz schnell duschen und uns fertig machen und dann müssen wir ganz schnell in die Uber-Arena und dort natürlich einfach einen krassen Auftritt haben, denn es kann nicht schief gehen. Es wird nicht schief gehen und wir gehen da positiv ran. Falls ihr dort seid und einer von uns auf die Bühne kotzt, klatscht.
Halt mit dem Handy drauf.
Halt das drauf, mach ein Video.
Das ist mega witzig. Bestimmt für die Nachwelt. Das wollen auf jeden Fall andere auch noch sehen. Deswegen vielen, vielen Dank fürs Einschalten.
Yes.
Das war eine richtig schöne Folge. Deep Talk muss auch mal sein. Das schreiben wir uns ganz doll auf die Fahne. Das Leben braucht neben ultrawitziger Unterhaltung auch den nötigen Tiefgang. Und das versuchen wir hier in dem Podcast so ein bisschen zu kombinieren. Falls wir euch erreicht haben an dieser Stelle, empfehlt diese Folge gerne weiter. Falls es andere Leute gibt, die auch mal gerne diese Folge hören sollten, das würde uns sehr freuen. Deswegen vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Schaltet doch gerne nächste Woche wieder ein. Oder am Donnerstag gibt es eine Happy Hour.
Wirklich?
Ich glaube, ja.
Ach, hey.
Und natürlich auf Instagram @nickesonddavid oder @dudes, der Podcast. In diesem Sinne, gehabet euch wohl, küsst euch, gönnt euch.
Und jetzt, wir singen!